Kommissar Ole Svenssons Blick erfasste den Tatort mit routinierter Professionalität. Opfer männlich, Mitte 40. Blut noch feucht. Tatzeitpunkt also vor maximal einer Stunde. Opfer mit Kleinkaliber bewaffnet, hat wohl mit Gefahr gerechnet. Trotzdem überrascht worden. Schlag auf den Hinterkopf. Stumpfer Gegenstand mit großer Wucht. Opfer liegt mit Gesicht im Sand, Arme seitlich neben dem Körper. Also bewusstlos oder tot, noch vor dem Aufprall am Boden. Nach einmal Hansen fragen, wie die Großfahndung läuft. Svenssons Blick scannte den Schauplatz etwas großzügiger. Erst die unmittelbare Umgebung, dann die Peripherie. Abgeknickte Grashalme, Geröll, paar Fußabdrücke. Keine Häuser in der Nähe. Und bei dem rauen Wetter Zeugen nur mit Glück. Starkes Rauschen der Brandung. Unschöne Bucht. Klein und schlecht einsehbar. Nur einige Sekunden brauchte er, um sich diesen ersten Eindruck zu verschaffen. Sekunden, die er in seiner gesamten Dienstlaufbahn schon etwa 150 Mal erlebt hatte. Genauso wie das, was nun folgen würde. Wieder und wieder würde er den Tatort scannen, wie er es nannte. Immer wieder vom Zentralen, dem Opfer ausgehend, in die Peripherie gleiten. Stück für Stück würden seine Augen wahrnehmen, sein Hirn kombinieren, sein Gedächtnis speichern. Jedes Detail würde er später zu jedem beliebigen Zeitpunkt abrufen können. Manchmal sogar im Schlaf. Er kannte all das, er war es gewohnt. Und er fühlte sich darin zu Hause. Aber irgendetwas war anders als sonst. Irgendetwas, ohne dass er dieses Etwas benennen konnte. Er konnte es nicht greifen, obwohl er es sofort gespürt hatte. Sofort in dem Moment, als er das Opfer dort liegen sah, mit dem Gesicht im Sand. Er wusste sich nicht anders zu helfen, als sich an seine Routine zu halten, in der Hoffnung, dass ihm die Antwort dadurch zufallen würde. Und das sollte sie schließlich. Der zweite Scan gelang nicht so gut wie der erste. Gischt hatte sich auf seiner Brille gesammelt, sein Blick war getrübt. Er betrachtete wieder den Mann. Der lange Mantel flatterte im Wind und verursachte ein merkwürdig durchdringendes Knattern, das mit dem Rauschen der Brandung verschmolz. Etwas Blut hing am Kragen. Die Beine waren infolge des Sturzes unnatürlich zur Seite abgewinkelt. In die braunen Schuhe war Sand eingedrungen. Die Stelle, an der das Opfer lag, war eine Mischung aus widerstandsfähigen Küstengräsern und Sand. Kein Küstenabschnitt, an dem man gerne baden ging. Und dafür war der Mann auch nicht hierher gekommen. Svensson betrachtete die Pistole näher, die direkt neben dem Opfer lag. Er erkannte das Modell sofort. Heckler und Koch P30. Dasselbe Modell, das jeder seiner Kollegen im Dienst trug, wie er selbst natürlich auch. Die ballistischen Untersuchungen würden bald mehr Informationen liefern. Svensson erweiterte seinen Aufmerksamkeitsradius das zweite Mal. Da der Körper des Opfers direkt zur Böschung hin ausgerichtet lag, musste sich der Täter ihm vom Meer kommend genähert haben. Der Uferabschnitt war aber sehr schmal. Es war schwer, sich unbemerkt von dort heranzuschleichen. Und die Pistole und die Position des Körpers machten es unwahrscheinlich, dass Täter und Opfer zunächst arglos miteinander gesprochen hatten. Plötzlich entdeckte Svensson einen großen Stein, der etwa 3 Meter entfernt zwischen dem Opfer und dem Meer lag. Womöglich hatte der Täter den Mann also aufgelauert. Nein, es war gar kein Stein. Es war ein kleines Ruderboot, das dort umgedreht lag. Seine Brillengläser hatten sich noch mehr getrübt, deshalb hatte er es nicht gleich erkannt. Dort musste der Angreifer also auf sein Opfer gewartet haben. Eher unbewusst entschloss sich Svensson, trotz der unangenehmen Behinderung, die Brille nicht abzuwischen. Er wollte den Vorgang des intensiven Wahrnehmens, des Aufsaugens des Tatorts in sein Gedächtnis nicht unterbrechen. Oder wenn, dann nicht für eine so profane Tätigkeit. Er wollte und durch irgendeinen unerklärlichen Zwang konnte er auch nicht seinen Blick von der Szenerie abwenden. Also ein drittes Mal zum Opfer. Wieder betrachtete er den Mantel, der so eigentümlich im Wind flatterte. Ein schöner Mantel, dachte Svensson, und schreckte im selben Moment vor diesem Gedanken zurück. Das war nicht seine Art, sich von solchen Nebensächlichkeiten ablenken zu lassen. Er war für seine nüchterne Professionalität bekannt und auch stolz darauf. Er versuchte, den Gedanken beiseite zu wischen und den Fokus auf etwas anderes zu richten. Aber der Mantel fesselte seinen Blick. Es war ein langer, beigefarbener Mantel, etwas abgetragen. Aber das verlieh ihm irgendwie Charakter. Es wurde ihm auf einmal klar, dass er selbst einen ähnlichen Mantel besaß. Es war ein Geschenk seiner Frau Mathilda zum 20. Hochzeitstag gewesen. Wahrscheinlich war dieser Umstand der Grund, warum ihn dieser Mantel so fesselte. Svensson registrierte es als ein Warnzeichen. Objektivität war eine unabdingbare Grundeigenschaft eines guten Ermittlers. Er konnte es sich nicht leisten, sich mit dem Opfer zu identifizieren. Und es war ihm in seiner gesamten Karriere auch noch nie passiert. Aber hier, die Waffe, der Mantel, das macht es ihm irgendwie schwer. Svenssons Blick glitt tastend den Mantel hinunter. Er lag weit ausgebreitet über dem Opfer, war also vermutlich vorne nicht geschlossen gewesen im Moment des Überfalls. Und das bei dem Wetter. Noch während sein Hirn verschiedene Gründe für diesen Umstand gegeneinander abwägte, geschah plötzlich etwas, das ihm den Atem stocken ließ. Der Wind, der inzwischen so stark geworden war, dass es unangenehm in den Ohren brauste, packte mit einer querschießenden Böe die eine Hälfte des Mantels, warf sie auf die andere Seite des Opfers hinüber und gab damit den Blick frei auf das, was außer der Pistole noch neben dem Opfer lag. Es war ein Schlüsselbund. Es war sein Schlüsselbund. Es bestand kein Zweifel daran. Svensson erkannte es mit einem Blick, nicht an der Zahl oder Art der Schlüssel, sondern am Schlüsselanhänger. Die kläglichen Überreste dieses Plüschteddys würde er niemals verwechseln können. Es war das letzte Geschenk gewesen, das Mathilda und er ihrer neunjährigen Tochter gemacht hatten, kurz bevor sie den Kampf gegen den Tumor verloren hatte. Er hatte sich nie davon trennen können, so wie er sich auch von seinem Schmerz über ihren Tod nie hatte trennen können. Dieser Schlüsselbund lag jetzt neben dem Unbekannten im Sand. Svensson rang um Fassung. Wie konnte das passieren? Wie war er dorthin gekommen? Obwohl er zweifelsfrei wusste, dass es sein Schlüsselbund war, wollte Svensson seinem Reflex folgen und seine Manteltasche betasten. Aber es gelang ihm nicht. Seine Arme waren ihm schwer geworden, so schwer, dass sie sich nicht bewegten. Seine Hände setzten den Befehl des Gehirns nicht um. Svensson richtete seinen verwirrten Blick nach unten und betrachtete durch die verschwommenen Brillengläser hindurch verständnislos seinen unbeweglichen Arm. Er drehte den Kopf hilfesuchend nach rechts zu seinen Kollegen der Spurensicherung und den übrigen Beamten am Tatort. Doch sein Blick fiel ins Leere. Jetzt erkannte er, was ihn schon vom ersten Moment an irritiert hatte. Er war allein am Strand. Kein Kollege, niemand war zu sehen. Wie konnte das sein? Als er ans Ufer heruntergestiegen war? Aber wie war er denn ans Ufer heruntergestiegen? Wie war er hierher gekommen? Sein Hirn konnte diese Information einfach nicht abrufen. Da war nichts. Svensson wollte sich umdrehen, aber auch seine Beine gehorchten ihm nicht. Er versuchte wieder die Arme zu heben, um die Brille abzunehmen, aber vergeblich. So sehr er sich auch anstrengte, Körper und Geist versagten den Dienst. Immer mehr trübte sich sein Blick, immer intensiver wurde das Rauschen der Brandung, das ihm jetzt unerträglich laut in den Ohren brüllte. Indem er mit Schaudern ein letztes Mal auf den Mann blickte, der reglos mit dem Gesicht im Sand lag, die Arme neben sich, die Beine abgeknickt, fühlte er, wie sich mit einem Mal die Schwere in seinen Armen zu lösen begann. Seine Beine wurden frei, er fühlte sich in die Luft emporgehoben, der Wind legte sich, das Rauschen der Brandung verstummte. Von oben blickte er jetzt auf den Mann hinunter, der ihm so vertraut und zugleich so fremd vorkam. Alles um ihn und in ihm war still. Die Sonne kam am Horizont hinter den Wolken hervor. Er blickte zu ihr hinüber in das gleißende Licht, das ihn aus weiter, weiter Ferne mit Wärme und Freude erfüllte. Er hatte keine Fragen mehr, keine Sorgen, kein Bedauern. Das Licht kam auf ihn zu und er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass es ihn vollständig umfangen würde. In diesem Moment höchsten Glücks sah er Mathilda. Er sah sie an seinem Grab stehen, am Grab ihrer Tochter, Er sah ihre Trauer, ihr ganzes Leben, Vergangenheit und Zukunft. Und da wusste er, er durfte noch nicht gehen.